AI entwickelt sich schnell weiter. Ständig gibt es neue Möglichkeiten, aber nicht alles erfüllt das, was wir uns erhoffen. Zeit also, kritisch zu fragen, was AI im Produktmanagement heute schon wirklich kann. Dazu hat sich Tim Markus Andritzak eingeladen. Euch nun viel Spaß und jede Menge hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
AI-Folgen oder Folgen rund um das Thema AI haben wir jetzt ja schon einige gemacht. Und häufig geht es dabei um die Frage, was AI oder KI eben im Produktentwicklungsprozess und vor allem in der Product Delivery ändert, also was sich fürs Engineering ändert. Heute soll es darum nicht im Kern gehen, sondern heute soll es darum gehen, was AI heute im Produktmanagement-Prozess, also sozusagen eher in den vorgelagerten Bereichen, schon wirklich kann oder wie sich das Produktmanagement tatsächlich ändert. Ob das, was daran Hype ist, was dabei wirklicher Wandel für unsere Arbeit bedeutet. Und ich habe jemand dafür an unserer Seite, der einer der häufigsten und beliebtesten Gäste bei uns ist, seit Anbeginn an immer an unserer Seite. Ich freue mich deshalb ganz besonders wieder auf Markus Andritzak. Hallo lieber Markus.
Hallo Tim, ich freue mich total. Wie schön, dass wir uns widersprechen können.
Ich müsste nachzählen. Ich schätze zum vierten, fast schon eher fünften Mal.
Vier. Bist du, es ist vierte Mal. Ich habe es im Kopf. Ja.
Und tatsächlich eine der allerersten Folgen, ich glaube Folge 2 oder 3 war mit dir, was die Rolle als Product Owner so schwer macht. Und wir können uns beide, glaube ich, gut an die Situation erinnern, Anfang Dezember 2019 an der stürmischen Ostsee auf der Ecke eines Ferienapartments haben wir diese Folge aufgenommen, damals noch vis-à-vis. Und es war nicht viel Zeit, die Spülmaschine lief noch und macht komische Geräusche im Hintergrund und wir mussten,
und oder du musstest den Zug erwischen. Zug, ne?
Oh Gott. Alte Männer erzählen von, na egal. So, heute geht's eigentlich wieder um die Frage, was macht die Rolle als, oder die Verantwortung als Product Owner, als Product Managerin so schwierig oder so anders in diesem neuen Kontext vielleicht mit AI. Und du bist da sehr tief eingestiegen, hast selber mal wieder dich auch wieder pivotiert, würde ich behaupten, so von außen, machst Dinge anders, bist tief, tief drin in Produktmanagement mit AI, um es mal super verkürzt zu sagen. Aber nicht alle mögen dich kennen. Von daher, Markus, du bist mit deiner Firma Überprodukt schon seit vielen Jahren in diesem Thema drin, modernes Produktmanagement. Du bist einer der Menschen, die, das hört man ja oder in deinen Talks auch immer wieder, wirklich Produktmanagement, Produktentwicklung seit den 90ern hier ja begleitet, erlebt hat und hast viele Dinge kommen und gehen sehen. Und das macht es immer wieder so spannend. Wer bist du, was machst du ansonsten so? Hilf uns kurz auf die Sprünge.
Ja, genau, der Markus Andritzak. Und genau, wie du gesagt hast, habe ich angefangen in den tiefen, 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 tiefen Wildwestzeiten des Internets. Ich war dabei bei den Leuten, die erste Internetsuchmaschine in Deutschland gebaut haben, also die erste deutsche Suchmaschine, die auch dann deutsche Sprache erkannt hat. Das ist auch fast der Connect zu heute auf doppelte Art und Weise. Nämlich erstens, das sind relativ ähnliche Techniken zu AI, die man dafür einsetzt, für sowas wie Spracherkennung und so. Mhm. Und zum anderen war das halt damals so eine Cowboy-Wildwestzeit, wie es heute ist. Ne? Relativ wenig war klar. Es war nicht klar, wenn man irgendwas anfängt, ob das jetzt direkt ROI bringt oder nicht. Die neuen Techniken waren nicht klar. Wie entwickelt man jetzt für dieses komische Ding das Internet? Das war auch so ein Speed-Anschub, den es gab. Deswegen gab es dann auch neue Techniken wie, plötzlich kam Kent Beck mit Extreme Programming raus und solche Sachen. Ne? Und alles hat sich erst sortiert. Und das ist mein Ursprung. Deswegen geht es mir heute wieder gut, ne? Weil mich das alles daran erinnert, wie ich bin halt in so einem Chaos aufgewachsen sozusagen, ne? Wo nicht alles klar war. Und wo dann 5 Jahre später plötzlich ganz viel klar war und sich Rollen neu definiert haben, wie zum Beispiel unser Job, der Produktmanager, ne? Den es damals gar nicht so gab. Ne? Also ich kannte niemanden, der sich Produktmanager genannt hatte damals. Und wie auch immer, ne, da hat sich das weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann bei in der großen Beratung gearbeitet, dann bei eBay. Bei eBay haben wir dann eine große agile Transformation gemacht, die stand auch in der Presse und so. Bei der Gelegenheit habe ich dann miterfunden, das berühmte Portfolio-Management. Darüber haben wir beide uns dann auch mehr kennengelernt, über die Talks in der Kanban-Szene, die ich hatte. Und
Portfolio-Kanban vor allem, ja? Genau.
Ja, genau. Und irgendwann dachte ich, kann das so gut und hatte eine Lücke entdeckt auf dem Markt. Oder dachte ich zumindest, dass ich dachte, oh, dieser neue Beruf, Produktmanager, der hat noch ganz wenig Bücher, aber ein paar, ne? Roman, Marty, das erste Buch war da. Aber nicht viel mehr. Es gibt unheimlich wenige, unheimlich schlechte Trainings, außer eben PO-Trainings mit der Zertifizierung und so, die aber ganz viel von Hardcore-Produkt auslassen. Und deswegen hatte ich damals Grund, weil ich so eine Lücke gesehen habe. Und du hast ja gesagt, pivotiert. Genau, heute bin ich sozusagen pivotiert. Für mich ist diese Lücke, dass es so neue technische Möglichkeiten gibt, die noch, die bei Entwicklung, Prototyping und so extrem ausgenutzt werden, dass die noch nicht so ausgenutzt werden in ein Produkt, das beschäftigt mich und in diese Lücke gehe ich volle Kiste rein, einfach weil es Spaß macht. So, und da mache ich meine Entdeckungen von morgens bis abends und habe das Glück, mit Kunden experimentieren zu können, Dinge auszuprobieren, zu gucken, was klappt, was nicht klappt. Ne? Nicht immer klappt alles, so ist es im Leben, gerade in den wilden Zeiten. Aber da fühle ich mich halt pudelwohl und wie ein Fisch im Wasser, immer wenn es so sich noch sortieren muss und so. Ne? In 5 Jahren ist dann da, ist mir wahrscheinlich langweilig und so.
Ja, darum soll es halt heute gehen, um diesen, ja, Wildwest ist eigentlich, oder dieses Chaos, ist schön gesagt, dass man ein bisschen, gar nicht zu strukturieren, sondern einen Blick drauf zu werfen, was du da heute schon siehst in diesem Chaos oder wie du dich vielleicht eher diesem Chaos oder dieser Wildwestzeit näherst und was man daraus ableiten kann für sich selbst auch. Also das meinen wir, wenn wir sagen hier so, was geht? AI unterstützt heute schon im Produktmanagement. Wo kann man schon ein bisschen was greifen? Wo ist es vielleicht noch so ein bisschen flurry? Wo sollte man, du hast das letztens auf einem Talk so schön formuliert, ich liebe dieses Zitat, wo sollte man jetzt einfach erstmal mit rumfummeln? Vielleicht ohne schon die Sicherheit zu haben, wohin das genau führt.
Genau, und vielleicht fangen wir einfach mal so fast akademisch an mit dem, was wir wissen könnten. Ne? Ich glaube nämlich, dass es Dinge gibt, die wir wissen können über das, was gerade passiert. Ne? Es ist, keine Ahnung, bis vor so einem halben Jahr hieß immer so, oh, ne, alles kann passieren, wir wissen es noch gar nicht und so. Und das halt schieben wir immer noch ganz stark vor uns her. Ne? Wird es denn demnächst mehr oder weniger Entwickler geben? Kann man die alle rausschmeißen? Wir wissen total viel darüber. Ne? Wir werden Entwickler brauchen, auch wenn die Code-Generierung kostenlos ist. Es werden wieder mehr Entwickler eingestellt, statt rausgeschmissen und so. Und die Trends kann man alle sehen. Die haben alle einen Grund. Und das eine, was wir wirklich wissen und eine gute Vorhersage schaffen können über das, was die Effekte sind, ist, aus diesem elendlangen Prozess von einem Produktmenschen, von ich habe eine Idee, was dem Kunden helfen könnte, bis ich habe es ausgeliefert und der Kunde erfährt den Wert davon. Es gibt die Value Generation beim Kunden. Aus diesem langen Prozess, der meistens irgendwas zwischen Vierteljahr, halbem Jahr, Dreivierteljahr, einem ganzen Jahr, je nach Kontext, dauert, wissen wir, dass sich eigentlich auf dem Papier gar nicht so viel geändert hat. Ne? Also was AI macht, sind zwei Dinge. Zum einen, wenn man es gut kann, ist sozusagen die Code-Generierung, gar nicht mal die Software-Generierung, aber die Code-Generierung ist sehr schnell und fast kostenlos. Ne? Das machen halt die Token sozusagen. Das Verrückte ist, dass das früher ein riesen Bottleneck war. Das war einer der teuersten Teile in dem ganzen Prozess. Mal abgesehen von Marketing, Customer Acquisition, kostet den ganzen Kram ganz vorne und so. Ne? Aber in diesem Value-Generation-Prozess war das eins der entscheidenden Bottlenecks. Das hat ganz stark unser Denken geprägt. Das hat nämlich insofern geprägt, dass wir ganz, ganz lange nachdenken mussten, was wir überhaupt in diesen super teuren, sehr kurzen Teilprozess geben. Ne? Deswegen haben wir unheimlich viel Theater drum gemacht. Ne? Wir können es alle dran erinnern. Ne? Alle Scrum-Rituale gehen darum, wie priorisieren wir das Backlog am besten? Wie besprechen wir das, was aus dem Backlog in To-Do geht am besten mit den Entwicklern? Weil das so precious ist, was da passiert. So, das hat unseren Job ganz stark dominiert. So, wenn das Bottleneck aber nicht mehr da ist, ne, was macht das jetzt mit dem ganzen Denken und dem ganzen Schützen von diesen wertvollen Ressourcen und so weiter und so fort?
Ja, vor allem, wenn dieses Bottleneck nicht mehr da ist. Ne? Letztlich, genau was du sagst, wir reden ja auch hier schon 6,5 Jahre vor allem drum, Fokus zu schaffen im Product Delivery Teilprozess, ne? Also das, was du gerade sagst, Scrum, um das nochmal rauszustellen, Scrum macht ganz viel oder hilft ganz viel dabei, in diesem geschützten Zeitraum der Kadenz des Sprints selber sehr fokussiert im Software Engineering oder im Produkt- oder im Scrum-Team sich auf die Erstellung des Inkrements zu fokussieren zu können. Das heißt, so wie du sagst, vorher sehr viel mit Refinements, mit whatever, ja, auch mein Lieblingsthema, Storymapping etc. klarzukriegen, dass wir während des Sprints selber nicht mehr viele Fragen offen haben und eben uns übelst darauf fokussieren können, was zu bauen ist, mal vereinfacht gesagt. Weil, wie du schön rausgestellt hast, das war der übelste, engste Bottleneck. Ich sage immer, wenn man sich so ein Rohrsystem vorstellt, da war die Verkrustung am stärksten, da verstopft das Rohr am schnellsten. Und das ist ja das Spannende, können wir gleich auch nochmal vielleicht stärker herausstellen, wo sich das mit deiner Lebensgeschichte zum Thema Kanban so wieder verbindet, weil Kanban basiert doch extremst auf dieser Theory of Constraints und Fluss- und Flow-Optimierung, die dahinter steckt. Also du bist tiefer drin, aber ich nehme mal die Frage dann direkt weiter. Wie sehr ist denn dieses Bottleneck jetzt weg? Wie viel haben wir jetzt gewonnen? Und wohin verschiebt sich das Bottleneck dann nun, das Neue?
Also ich würde sagen, wir können erstmal davon ausgehen, dass das Bottleneck weg ist. Ne? Das ist zwar nicht überall so, aber wenn wir über die Zukunft nachdenken, müssen wir darüber nachdenken, dass es einfach weg ist. Also Code-Generierung ist kein Thema mehr. So, es gibt diese Welt und ich weiß, das mag nicht jeder und das polarisiert total, aber wenn man rausguckt in die Welt, stellt man fest, dass Boris Cherney, Simon Willison und wie sie alle heißen, Steve Jagge, die machen das. Ne? Und es gibt diese Dark Factories, die kennst du ja auch, ne? Bei denen ist das noch schlimmer. Da gibt es zwei Regeln. Die eine ist, niemand schreibt Code, niemand guckt Code an und trotzdem läuft der Laden. So, mit anderen Worten, es gibt diese Welt, wo Code-Generierung ein gelöstes Problem ist. Das kann auch nicht jeder.
Erzähl nochmal ganz kurz, was Dark Factory für dich ist, weil ich glaube, das hat nicht jeder so direkt hier als Begriff bekannt.
Genau, also Dark Factory, ne, die Metapher ist, stell dir vor, du hättest tatsächlich eine Factory und die ist dunkel, das heißt, Menschen können da nicht arbeiten. Ne? Das sind nur Roboter, die in dieser Factory die Produkte herstellen. Humans mögen die steuern und so, aber kein Human arbeitet da drin, weil es gibt kein Licht und so. Und das jetzt sozusagen auf Software-Factories übertragen ist, eine Dark Factory ist eben die, wo die beiden Regeln herrschen. Kein Mensch produziert Code und kein Mensch liest Code. Und trotzdem, und das ist sozusagen der Test darunter, trotzdem wollen wir nicht nur gleich gute Software herstellen, sondern in diesem Paradigma sogar bessere Software herstellen. Und das klingt jetzt wie ein abgefahrenes theoretisches Experimentenkonstrukt, aber siehe da, es gibt Leute auf der Welt, die probieren das und machen das. Und eine der ersten Firmen, die sowas probiert hat, ist eine Firma, die Security-Software herstellt. Das heißt, da ist eine Security-Software-Firma, die geht hin und sagt, genau, das sind die Regeln, die wir jetzt befolgen und wir gucken mal, was passiert damit. Und was dann passiert, ist sowas, dass sie halt feststellen, oh, QA muss gar nicht mehr im Softwareentwicklungsprozess drin sein. Du kannst wieder eine QA-Abteilung auslagern, weil es kostet ja nichts. Das ist ja egal. Also ne, ganz viele Constraints, die wir vorher hatten, können wir wieder auflösen und Software ganz anders entwickeln. So, dann lagern die QA aus. Dann müssen sich überlegen, ja, für QA müssen ja ähnliche Regeln gelten. Ne? Wie können wir denn jetzt QA machen für Code, der von wild gewordenen Agenten da rausgeschossen wird und trotzdem wird das security-mäßig alles abgenommen. Was die dann machen ist, dass die zigtausend von Agenten losschießen auf diese Software und die testen lassen einfach. Ne? Die Software läuft so und wird getestet von Agenten, die die einfach benutzt. Dann gucken die, was passiert. Und dann kriegt es massenweise, gibt es halt Bug-Tickets, die gefixt werden von Agenten und so weiter und so fort. Ne? Und was sie dann feststellen, ist sowas wie, oh, wir können ja gar nicht so viele Agenten auf die APIs losschießen, weil die ganzen APIs ja rate-limited sind. Oh, da müssen wir unsere eigenen APIs bauen, die nicht rate-limited sind, aber die anderen APIs absolut simulieren. Und so, ne? Und so lösen sie Problem für Problem für Problem. Und wahrscheinlich ist das Dark Factory Pattern noch ein bisschen wirklich richtig on the edge, stellt aber halt sehr, sehr coole Fragen an, wie wir Software entwickeln und so. Ne? Und jetzt die weniger extremen Formen sind halt das, wie Boris Cherney Cloud Code baut, wie Steve Yeager seine Software baut und Agentenplattformen in die Welt setzt, wie Simon Willison, der Django eine riesen Open-Source-Software-Plattform gebaut hat, wie der heute Software entwickelt und die alle super gut darin sind, zu beschreiben, was sie machen, wovon wir, jetzt kommt einer der Tricks, als Produktmanager unheimlich viel lernen können. Was setzen die für Praktiken ein, um mit diesen Biestern, diesen LLMs umzugehen, in den Harnesses, wie es heißt? Wie gehen die konstruktiv vor, dass wir von all den Nachteilen der LLMs wie Halluzinationen, Prompt-Injections und das ist ja alles Slop und so weiter, gar nicht mehr so betroffen sind, sondern dass das, was da rauskommt, hochqualitativ ist. So, und nochmal, ne, das ist sozusagen die Welt, die es gibt, von der wir ausgehen sollten, wenn wir überlegen, was passiert denn mit uns als Produktmanagement. Ne? Das Bottleneck in der Mitte, dieses Software generieren, also Code generieren, ich bleibe exakt, ist weg.
Sag doch mal kurz was zum Begriff Harness oder Harnesses, hast du gerade genannt. Der kommt ja auch gerade immer häufiger, hört man ihn, aber vielleicht hat es noch nicht jeder gehört. Wie erklärst du diesen Begriff?
Genau, also Harness ist ja auf Deutsch ist so eine Art, sag mal ein gutes Wort dafür auf Deutsch, Tim, hilf mir.
Rüstung?
Ja, genau.
Oder,
ne? Ja. Geschirr.
Ja. Ah, ja.
Und sozusagen, was die Metapher dahinter ist, so eine LLM ist ja erstmal eine LLM, dieses Modell. Die kann für sich nichts. Ne? Die hat keine Hände, keine Füße, die hat keine Sinne, sondern die ist so ein Konstrukt, das irgendwie so tut, als wüsste es Dinge und könnte Antworten geben auf Fragen irgendwie. Und jetzt, wenn du Software entwickelst oder Produkte baust, bringt so ein Modell alleine noch nicht. Und das ist auch ein Teil der Erfahrungswelt, die viele Leute haben. Ne? Also wenn du zum Beispiel zu ChatGPT oder Claude gehst und mit diesem Chat-Interface erstmal chattest, bist du relativ plain diesem Modell ausgeliefert. Ne? Und das wirkt halt manchmal smart, manchmal nicht so smart, aber das ist alles, was du kriegst. Einfach dieses pure Modell. Und am Anfang, in den ersten Monaten, Jahren, als diese Modelle waren, waren wir überrascht, weil diese Modelle ja unheimlich gut wirken können wie. Also das ist, was AI immer gut kann. Das sieht so aus wie, das wirkt wie. Das wirkt wie ein gut geschriebener Text, das wirkt wie ein überraschend gutes Gedicht. Und dann guckst du dir so ein paar Gedichte an, da sagst du, oh, all diese Gedichte sehen aber irgendwie ähnlich aus, all die Texte klingen irgendwie ähnlich. Ja, und das sind halt die Limits der Modelle. Und dann gehst du tiefer rein, die Ergebnisse stellst halt fest, ja, und all diese Modelle halluzinieren. Ne? Also wenn du nicht genug scharfen Kontext mit reingibst und eine scharfe Frage stellst, dann füllen die gnadenlos diese Lücken aus, die sie in ihren Vektorräumen haben und sagen, na, da werde ich mal was reinfüllen. Und dann machen die halt irgendwas. Ne? Und dann liest sich das wieder sehr gut wie ein Text, aber ist tatsachengelogener Text, von vorn bis hinten, ne? Mit Halluzinationen voll. Und was jetzt diese Harnesses machen, ist, die legen ein Geschirr um diese LLMs, um diese Modelle und sagen, naja, wenn du ordentlich mit denen arbeiten willst, dann dürfen wir diese Modelle nicht alles tun lassen auf der Welt. Dann müssen wir dafür sorgen, dass, wenn die zum Beispiel Code generieren, weil zufällig diese Modelle auch irgendwie Programmiersprachen ganz gut gelernt haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir diesen Code Regeln geben. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es Sicherheitsregeln gibt. Ne? Das nennt man dann auch Alignment in dem Harness. Ne? Wir sorgen dafür, dass die AI nicht wild wird und schlimme Dinge tut, wie dein Root-Verzeichnis, armer Tim, leeren. Ne? Einfach, weil es kann. Das heißt, bevor so ein Prompt von mir durchgeschossen wird an ein Modell, gibt es eine Zwischeninstanz, die sagt, ist das denn okay, was hier passiert oder nicht? Und das sind diese Harnesses. Die sind als Produkt, sind das Codex bei OpenAI, Claude Code bei Anthropic und so weiter und so fort. Und das sind die Tools, mit denen wir halt Software bauen oder auch, und das ist ja, worüber wir heute am meisten reden, halt ganz andere Wissensarbeit erledigen können.
Genau, lass uns danke erstmal für die Erklärung, aber lass uns den Shift mal weitermachen. Also wir setzen auf dem schon lange bekannten Theory of Constraints Phänomen, dass also das Constraint, was wir bislang hatten, Code-Generierung, hast du eben gesagt, das ist weg. Dieser Engpass ist weg, aber soweit mir die Theorie bekannt, heißt es ja, dann entsteht der Engpass halt an einer anderen Stelle. Er verschiebt sich irgendwo hin. Wohin verschiebt er sich aus deiner Sicht?
Genau, was wir klassisch wissen ist, wenn ich ein Bottleneck wegnehme, entsteht eins hinten dran und vorne dran. Und dementsprechend müssen jetzt die Bottlenecks, die vorne und hinten dran entstehen, so behandelt werden, wie das Bottleneck, das wir vorher in der Mitte hatten. Das heißt, maximale Auslastung bei maximaler Nutzung. Das ist, was man mit Bottlenecks macht. So, was sind jetzt die Bottlenecks, die entstehen? Die sind sozusagen nach der Softwareentwicklung. Das ist für uns spannend zu sehen, aber jetzt nicht unser Betätigungsfeld. Das ist sowas wie, wenn ganz viele Coder an einem Ding arbeiten und die haben so eine CI/CD-Pipeline und die arbeiten an einem Trunk in Git und so weiter und so fort. Wie können die ihren Code synchronisieren, gegenseitig abgleichen? Das sind die berühmten PRs. Das ist das Erste, was allen aufgefallen ist. Alle entwickeln jetzt Code wie der Teufel. Ne? Wie kriegen wir den wieder integriert, sodass der Code am Ende Sinn macht und so. Ne? Wie kommt die Qualität
zu? PR für Pull Request.
Ja, genau, Pull Request in Git. Das heißt, das ist eine und das kann mit relativ viel Engineering und Infrastruktur erschlagen werden. Und wie gesagt, das interessiert uns nicht so richtig. Gott sei Dank gibt es Techniker auf der Welt dafür. Das für uns spannende Bottleneck entsteht eben jetzt noch weiter vorne, ne? Bei dem beim Entscheiden und beim Richtung setzen, weil wir können jetzt alles entwickeln, was wir wollen. Jetzt ist eben trotzdem wichtig, eben nicht alles zu entwickeln, sondern zu sagen, wer sind wir denn? Was wollen wir denn? Was brauchen
wollen wir alles entwickeln?
Ja. Und deswegen ist jetzt das Bottleneck oben drüber, sozusagen eine Richtung zu geben und Vorentscheidungen zu treffen. Was schön für uns ist, so, jetzt wird es fast ein bisschen akademisch oder so, was schön für uns ist, weil ja das Bottleneck danach nicht mehr existiert, können wir jetzt eigentlich unsere ganzen Gedanken umstellen und sagen, ich muss das gar nicht mehr so genau überlegen, was ich entwickle, solange es in die richtige Richtung geht. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ne? Boris Czerny zum Beispiel, ne? Der Typ, der Cloud Code entwickelt mit seinem Team. Die machen ja eine Softwareentwicklung, die nennen sie selbst ADHS-Entwicklung. Ne? Die haben zu jedem Zeitpunkt 9-10 Terminals auf und hier wird ein Feature entwickelt, dort wird eins entwickelt, da wird eins entwickelt. Der Witz ist ja folgendes. A, sie überlegen tatsächlich gar nicht mehr so viel, was sie konkret entwickeln. Hauptsache, sie sind in der richtigen Richtung. Was ist die Richtung? Ein Tool, das AI-Produkte entwickelt. Das möglichst viel Arbeit dem Wissensarbeiter abnimmt. Solange es das macht, alles cool. Die Feature können wir alle entwickeln und mal gucken. Und das ist der Punkt. Der Entscheidungspunkt kommt jetzt auf das, wir gucken mal, wie das ist. Und die nehmen alles, was ihnen vor die Flinte kommt. Ne? Oh, wir könnten ja Multi-Agenten-Aussteuerung bauen. Wir könnten ja Fernsteuerung in unser Produkt einbauen. Wir könnten dies machen, wir könnten jenes machen. All das könnte Sinn machen. Und was sie jetzt machen können im neuen Produkt, also er ist ja auch Produktmanager, der Boris Czerny, ne? Verrückterweise in einer Rolle, was sie machen können, ist sagen, wir entwickeln mal und gucken dann. Und von 9 Terminals, die ich aufhab, gucke ich mir die Ergebnisse an und wahrscheinlich schmeiße ich 9 Ergebnisse oder 8 Ergebnisse weg und behalte nur eins. Und das sind sozusagen die neuen Skills, die wir brauchen. So ein, wir geben eine Richtung, wir filtern gar nicht zu sehr, wir halten das auch aus, dass nicht zu sehr gefiltert wird, aber es gibt immer noch die Entscheidungsinstanz, die jetzt verrückterweise nach dem Coden kommt und dann können wir uns mit den Entwicklern zusammensetzen und sagen, behalten, nicht behalten. Und das klingt jetzt auch wieder schräg, aber es ist was wir immer da hatten, das ist nämlich das, was Designer immer gemacht haben mit Moodboards. Ne? Weil es das Bottleneck gab, haben wir vorher uns die Moodboards gebaut mit 20 Dimensionen und hin und her und gesagt, ne, willst du es wilder, nicht so wild und so, ne, geordneter und so, oh, geh mal wild und so. Ne. Dann bei wild haben wir wieder 3 Richtungen aufgemacht und gesagt, oh, jetzt wissen wir es, wir nehmen die Mitte von dem Wild und lassen das mal entwickeln. Mal gucken. Und das für, oder ein Schneider macht das, ne? Wenn du zum so ein Optiker, alle machen sowas. Ne? Du gehst hin und dann sagen die, hätten sie gern diesen Stoff oder jenen Stoff, bevor du es bauen lässt, sozusagen. Ne? Warum? Weil die wollen ja den teuren Stoff und die Arbeitszeit, die teure, nicht verballern. Die geben dir vorher so viel Vorkost, sozusagen, bis du sagst, jetzt bin ich mir sicher, ich will das haben. Und das ist das verrückt, dass wir es gar nicht mehr machen müssen, weil eben dieser Prozess nicht mehr so teuer ist. Wir können jetzt sagen, solange es in die richtige Richtung geht, ist doch scheißegal, lass den Kram bauen, alles gut. Wir gucken uns das hinterher an, dann wissen wir es noch besser, ob wir es behalten wollen oder nicht. Uns kostet ja nichts. Was soll der Geiz? Ne?
Du hast letztens, als wir uns in Darmstadt bei der Crafting Products trafen, in deinem Talk so eine schöne Analogie rund um das Thema Analogfotografie und Digitalfotografie dabei gehabt. Wir zwei kennen noch Analogfotografie, aber erzähl die Geschichte nochmal, finde ich, dass, was sich da auch ableiten lässt, jetzt hier auf die aktuelle Situation hin, fand ich spannend.
Ja, genau, das ist schön, dass du es erwähnst. Also für alle, die nicht graue Haare haben, Analogfotografie war so ein Ding, da bist du mit einem Fotoapparat rumgelaufen, der war ein bisschen schwerer als heute, der war auch deswegen schwer, weil er einen Film halten sollte. Der Film war lichtempfindlich, hatte eine chemische Emulsion und Lichteinfall hat ihn dann belichtet. Dann wurde er im chemischen Prozess entwickelt und du konntest dann Vergrößerungen draus machen. Und diese Filme kamen normalerweise in 24 oder 36 Bildern an. Und so, jetzt bin ich Fotograf, schleppe diesen bisschen schweren Fotoapparat durch die Gegend und weiß, dass erstens Filmentwicklung und Bildentwicklung relativ teuer sind. Damals war es auch so, dass gedauert haben, ein paar Wochen, ne? Und ich konnte die Bilder ja gar nicht angucken, ohne dass sie entwickelt werden. Das ist ja anders als heute beim Digitalen. Ich wusste, ich kaufe mich einen relativ teuren Prozess ein, da werden jetzt 36 Bilder entwickelt. Bottleneck. Das heißt, was ich beim Fotografieren gemacht habe, ist genau zu gucken, ob diese Gegend jetzt überhaupt die richtige ist, ob ich das Bild wirklich machen will, ob das Objekt sich wirklich lohnt als Motiv für dieses Bild. Und dann bin ich hingegangen, habe darauf geachtet, dass die Belichtungszeiten alles genau richtig ist, dass ich überhaupt nicht zittere, die ganze Umgebung musste ruhig sein. Und ich habe gesagt, so, jetzt mal alle stillhalten, weil jetzt kommt das wichtige Bild des Tages. So, und dann habe ich irgendwie die 36 Aufnahmen sehr, sehr careful gemacht. Komm nach Hause, lass entwickeln. Ein paar Wochen später kriege ich diese ganzen Urlaubsbilder. Ne? Vielleicht habe ich 5 Filme durchgeschossen, 150 Bilder oder sowas. Und was dann die Enttäuschung war, ich kam mir super groß vor, habe diese 36 Bilder gemacht pro Film und dachte, naja, 20 werden schon gut sein. Und im echten Leben waren aber dann eben doch nur 3 oder 5 vorzeigbar gut. Wahrscheinlich haben andere Leute noch auch so Hobby-Kellerabende mitgemacht, wo dann leider doch alle Urlaubsbilder gezeigt wurden als Dias oder so, ne? Und das war sehr, sehr ermüdend, weil die Kuratierung nicht gestimmt hat. Ne? Da wurden halt einfach alle Bilder durchgeschossen, also eins wie das andere. Aber ein verantwortlicher Urlaubsbilderzeiger hätte gesagt, so von jedem Film zeige ich 2 bis 3 Bilder und nicht diese ganzen 36.
Übrigens auch, kleiner Einwurf, glaube ich, die Idee oder der Erfolg der sogenannten Polaroid-Kameras damals, weil das die Sofortbildkameras waren, wo du sofort zumindest das Bild kriegst, war auch schweineteuer, aber dann, wenn es nichts war, wusstest du, okay, mache ich halt nochmal. Ne? Fehlt mir gerade mal.
Genau, der Zeit-Constraint wurde gelöst, ne, und das war dann auch ein super geiler Party-Effekt, dass, oh, da ist das Bild ja, ha! So, ne, und das hast du ja heute nicht mehr, weil sagen, die Bilder sind eh sofort da und du kannst sie sofort auf dem Handy sehen. Dann im schlimmsten Fall gehst du nochmal an deinen Computer und guckst ein groß an und sagst, ach, das ist ja toll geworden. Wie du schon mal gesagt hast, Tim, wahrscheinlich druckt man fast gar keine mehr aus und so und hat auch andere Darreichungsformen. Mhm. Aber was sich vor allem geändert hat mit der Digitalfotografie ist, weil der Post-Production-Prozess nicht billig ist, nicht teuer ist und kein Bottleneck ist, ballerst du halt los wie ein Wilder und sagst, der Berg wird schon cool sein, ne? Dieses kleine Blümchen wird schon gut sein, das kleine Insekt, das ich später gar nicht sehe auf dem Bild, scheißegal, wird draufgehalten, losgeballert. Ne? Das heißt, aus so einem Urlaub kommst du heute locker mit 500.000 Bildern zurück. Du guckst sie an, die bedeuten dir selbst nichts mehr, weil es einfach in dem Moment kein Meaning hatte, keine Bedeutung hatte. Und wenn du die jetzt unkuratiert jemand zeigst, ist das mega erschlagend, mega langweilig, noch viel schlimmer als damals, wenn man nicht kuratiert hat. Das, ne? Und woran liegt das? Dass der Konsument, der Kunde, hat eine maximale Erträglichkeit von Änderungen, Feature-Wahrnehmung, wie auch immer du es nennen willst. Ne? Das heißt, nur weil wir alles bauen können, können wir trotzdem nicht alles durchjagen zum Kunden. Das haben wir schon gelernt mit A-B-Testing. Ne? Nur weil wir 12 Varianten testen können, können wir trotzdem nicht jeden Tag 12 Varianten ausspielen an alle Kunden. Ne? Wir können wahrscheinlich mal 5% der Kunden belästigen mit ein bisschen Varianten, aber wir können halt nicht alle Kunden ständig mit allen Tests belästigen, weil es halt nur Tests sind. Das Mittel des Zwecks ist eben bei einem Test nicht, dass der Kunde zufrieden ist, sondern dass wir Daten sammeln über was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so ist das auch heute. Ne? Wir müssen, wenn wir so viele Features bauen, immer neuen Terminals aufhaben, ständig Varianten bauen, müssen wir sehr, sehr sorgfältig filtern, was wir dem Kunden am Ende zumuten.
Das heißt, deine These ist doch dann dieses Kuratieren, wenn man die Idee der Digitalfotografie oder das Beispiel jetzt mal auf die Codeentwicklung oder unseren Produktentwicklungsprozess übertragen ist, das Kuratieren und die Entscheidung, welches der N-Varianten, die wir fast kostenfrei erstellen und bauen können, wollen wir denn dann weiterentwickeln oder bis an den Kunden geben? Habe ich das so richtig verstanden? Dass das dann eher der Engpass wird oder einer der Engpässe wird?
Genau. Genau, weil wir es nicht alles zum Kunden durchgeben müssen, müssen wir weiterhin die Entscheidung treffen. Und jetzt ganz pragmatisch, ne, wie funktioniert sowas? Der Diskurs zwischen uns und den Entwicklern, weil das jetzt so intertwined ist, ne, ist nicht mehr zu trennen. Das heißt, wir können nicht sowas machen, wie wir gucken mal in 2 Wochen, was die für 20 mal 5 Features gebaut haben und entscheiden dann, was bleibt, sondern wir haben jetzt viel intensivere, viel kurzgetaktetere Interventionen mit unseren Entwicklern. Und ne, wenn das Feature-Entwickeln für die ein Stündchen dauert statt 2 Wochen pro Feature und die sogar dann in der nächsten Stunde nochmal 2 Iterationen drauftreiben können nach unserem Feedback, dann müssen wir halt wahrscheinlich 5 bis 10 Mal am Tag mit denen reden, verrückterweise. Ne? Und das ist sowas, das hat der
Eines Oliver... Eines der agilen Prinzipien schon Anfang der 2000er, ne? Business und Engineering sollten täglich zusammenarbeiten. Das kommt ja eigentlich da wieder zusammen. Ja,
ja. Ja. Und verrückterweise hat Scrum, das wollte Scrum ja immer, aber so das gelebte Scrum hat das halt oft getrennt, dass sozusagen wir so die Nase voll voneinander hatten, dass wir gesagt haben, oh, schlimm genug, dass wir alle 2 Wochen zusammensitzen müssen, lasst uns gegenseitig die Ruhe in der Mitte. Und das war dann sozusagen auch Duktus, dass man sagt, na, dann machen wir halt Sprintabnahme und dann wird halt geguckt und so. Aber alle 2 Wochen Sprintabnahme klappt in dem Modell überhaupt nicht mehr. Ne? Wir müssen da viel interaktiver miteinander umgehen, viel engeren Diskurs halten, damit wir die AI da hebeln können, wo sie uns den Wert gibt. Und der Wert ist eben da, wir können es sehen und müssen erst dann beurteilen. Das ist relativ
müssen
abgedreht.
Wir denn, müssen,
und das wird an vielen, vielen Prozessen
kritisch gefragt, müssen wir denn überhaupt diese Reviews noch machen oder lässt sich das nicht auch durch, sagen wir mal, synthetische User und entsprechende Tests auch per AI machen lassen? Oder was dann, wenn wir das komplett auch automatisieren?
Harte Frage. Ich glaube, es gibt mehrere Ebenen dazu. Ne? Zum einen führt das auf was sehr, sehr Konservatives, nämlich das, was man Spec-Driven Development nennt, ne? Was eben damit anfängt, dass der Produktmanager, ob er will oder nicht, eine Spezifikation schreibt. So, und das ist ja ein relativ verhasstes Wort bei manchen. Insbesondere in der agilen Welt ist Spec-Driven Development ein verhasstes Wort, weil sozusagen die Agilen haben immer im Kopf, dass das jetzt so eine Spec ist, die für ein Jahr gilt oder abgerödelt wird und so und sich nicht ändert. Im Agilen ist es ja anders. Ne? Die Spec gilt halt für dieses einmal Feature durchrödeln für 20 Minuten und dann guckst du aufs Feature und änderst die Spec wieder, ne? Wenn dir das nicht gefällt. Das heißt, das ist ja nur, ich muss der Maschine sehr konkret sagen, was ich will, damit sie nicht halluziniert und schlechte Dinge baut, ne? Also Produktmanager baut eine Spezifikation. Wenn der Produktmanager schlau war und schon immer schlau war, und by the way werden deswegen sehr gute Produktmanager auch noch bessere Produktmanager mit AI, dann hat der Produktmensch schon immer sowas, was man konservativ Akzeptanzkriterien nennt, mitgebaut. Ne? Also, und das ganz nah an so einer uralten Technik von Kent Beck mit den User Stories. Guten Morgen. Ne? Eine User Story beschreibt die Welt des Kunden, wie sie dann ist. Das ist im Prinzip eine sehr grobe Spezifikation und auch schon Beschreibung von Akzeptanzkriterien. So sieht die Welt des Kunden aus, wenn dieses Feature funktioniert. Das ist, was eine User Story beschreibt. Und das können wir jetzt in 2 Stücke aufteilen. Wir sagen, hier ist die Spec, hier sind die Akzeptanzkriterien. Der Produktmensch kann jetzt sogar so weit gehen, weil es einfach wirklich nur ein Kommando ist, zu sagen, bau mir das mal als Prototyp. Das muss gar nicht super funktionieren, aber das ist schon funktional und ich kann sogar schon eine Testsuite gegenlaufen, dass es funktional das tut, was ich behaupte und was ich will. Das ist wirklich nicht schwer. Ne? Das kann man sehr schnell lernen, wie das funktioniert. Und jetzt bin ich auf einem gewissen Formalitätslevel angelangt, dass diese LLMs nicht mehr tun, was sie wollen und nicht mehr sloppy sind, sondern sehr, sehr konkrete Dinge erfüllen. Ich kann mich immer noch geirrt haben, kann das bessern, kann iterieren. Wenn ich zufrieden bin mit meinem Prototypen, kann ich jetzt dieses ganze Bündel nehmen, meine Spec, meine Eval, meinen Prototypen, gehe rüber zum Entwickler, sage, hey, ich hab was. Mach den Kram, aber in gut. Wer bin ich schon? Ich kann das nicht besser. Ne? Das Design ist Horror. Ich habe unser Designsystem nicht reingegeben. Ich habe null Ahnung, welche Constraints wir beachten müssen, was das mit API-Calls, bla bla bla. Aber das Ding hier ist ganz grob, was ich will. Guck sie bitte an. Nimm meine Spec und puffer sie auf mit allem, was du als Techniker brauchst. Ich stehe dir auch für Frage und Antwort zur Verfügung. Nimm die Eval, also sozusagen das Testkonzept.
Evaluation, ja.
Evaluation. Fütter das auf mit allem, was du brauchst, damit das technisch für dich funktioniert. Alles ist cool. Nimm den Prototypen, damit du siehst, was ich meine. Stell mir Fragen, aber jetzt renn los und mach dein Ding. Mach doch. Und komm wieder zu mir, wenn du angekommen bist. Wenn deine AI das Ding gebaut hat, einmal, dreimal, fünfmal parallel, ist mir doch egal. Ne? Und zeig mir die besten Ergebnisse, dann reden wir wieder. So, und das ist sozusagen die erste Ebene. Die zweite Ebene ist Feature-Abnahmen im Prinzip. Wir leben jetzt in der Welt, sagen, wo wir den Code nicht mehr abnehmen müssen. Wir haben eh nichts damit zu tun als Produktleute. Aber jetzt müssen wir sagen, wollen wir das Feature haben oder nicht? Ne? Also erstens mal, macht es wirklich immer noch das, was wir wollten? Ist die eine Frage. Das kann man sehr gut automatisch abtesten. Mhm. Was ich einer AI nicht überlassen würde, ist, passt das in so Strategie, in die Produktstrategie, in die Richtung, in den Schwerpunkt, den wir dieses Jahr haben wollten und so weiter und so fort. Ne? Da kann ich mich immer noch irren. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich das relativ günstig entwickeln lassen konnte und von allen Seiten begutachte, mir auch Meinung dazu einholen, sage, ja, das wollen wir behalten. Was ich mich wieder trauen würde, testen zu lassen, und das machen auch Leute, ist eben Funktionstests, UI-Tests wirklich zu machen aufgrund von, habe ich gerade gestern eine Firma gemacht, die gesehen, die das relativ stark treibt, die auch von Personas, also synthetische Personas in Anführungszeichen, das Wort wirkt ja so ein bisschen devaluierend, ne? Mhm. Du kannst ja durchaus die Personas, die du hast im Unternehmen, auf echte Personen aufbauen, kannst Psychogramme von denen aufstellen, kannst typische Verhaltensweisen von denen kodieren und kannst wirklich Agenten steuern lassen, sagen, verhalte dich wie diese Person, verhalte dich wie jene Person. Ne? Die ist kurz getriggert, ungeduldig und so weiter und so fort. Diese Person hat sehr viel Geduld, will alles sehr gründlich wissen. Für wen funktioniert das Feature? Das kannst du alles testen lassen, tatsächlich mit Agenten. Das würde ich mir zutrauen. Aber dieses will ich es am Ende, will ich es durchschießen zum Kunden, das würde ich immer eine menschliche Entscheidung lassen.
Also letztlich diesen Entscheidungspunkt nach hinten zu setzen, ist das eine. Aber was du jetzt gerade ja sehr stark rausgearbeitet hast und ich nochmal einen Fokus drauf legen will, ist, vorne muss ja was passieren. Also vorne gibt es jetzt einen anderen Engpass. Vorne für uns als Produktmenschen braucht es eben, ich meine, diesen Produktkontext, die Strategie, die Richtung, wie du eingangs gesagt hast. Und da sehe ich bei dir, und das schätze ich, wertschätze ich so sehr an deiner Arbeit immer und sowohl in deiner Strategiearbeit, die du lange Jahre sehr intensiv gemacht hast, die du jetzt eben verbindest mit diesem AI-Thema. Du nennst es Augmented PM, ne? Oder PM, AI Augmented etc. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausführen, weil, und ja, das ist meine Empfehlung auch an der Stelle, Markus macht da über das, was er gerade spricht, über den vorderen Teil, korrigiere mich, bietet er einen Kurs an, so ein kohortenbasiertes Lernen, um eben dieses System oder dein eigenes System als PM so aufzusetzen. Korrigiere mich oder erzähl mal, was du da empfiehlst, gerade wie man diese AI-Systeme als PM nutzen kann, um eben diese Direction, wie du es eben beschrieben hast, den Systemen oder dann auch den Engineers geben zu können.
Genau, vielleicht erstmal sozusagen komplett ohne den Kurs. Ne, was meine ich damit? Von der Strategie wissen wir relativ klar, es gibt zwei Strategien. Eine ist, wir sind differenziert. Wir unterscheiden uns von anderen oder wir sind billiger. So, dass wir sind billiger, sind Commodity-Produkte, da arbeiten die meisten von uns nicht drin, die sind relativ unspannend, da ist die Arbeit auch relativ klar. Du musst billiger produzieren, fertig. Das ist strategisch relativ unspannend. Was spannend ist, ist, wie unterscheidet sich mein Produkt von anderen Produkten? Und das ist die Arbeit, die ganze Firma letztendlich machen muss und die Vorarbeit, die du machen musst, um zu sagen, das sind Dinge, die wir tun, das sind Dinge, die wir nicht tun. Wir tun folgende Dinge nicht, weil die Konkurrenz die macht. Wir brauchen nicht dieselben Dinge machen, ne? Weil wir uns dann nicht unterscheiden. Es gibt eine Basis, die brauchen wir alle, aber sozusagen in den Performance-Features, zum Beispiel nach Kano-Modell, ne, da müssen wir anfangen, uns zu unterscheiden und Dinge anders machen als andere. Und das sind Entscheidungen, ne? So wie Roger Martin in Strategie sagt, eine Choice Cascade, eine Entscheidungskaskade. Wo spielen wir? Das heißt, wer ist der Kunde? Wer ist er genau? Das müssen wir sehr, sehr stark spezifizieren. Roger Martin sagt sogar so weit, dass er paranoid ist vor geringen Marktanteilen. Damit meint er verrückterweise eben nicht, wir müssen die Welt dominieren und 80% des gesamten Marktes haben. Aber was er will ist, wir können unseren Markt so genau definieren, auch wenn das nur 500 Kunden sein mögen, dass wir von diesen 500 Kunden oder innerhalb dieser 500 Kunden eine Dominanz erlangen. So spezifisch müssen wir werden in diesem Abstecken unseres Spielfeldes. Und dann müssen wir sagen, wenn das unser Spielfeld ist, dann ist die nächste Entscheidung, wie gewinnen wir denn da? Was ist das, was nur wir können, was kein anderer kann? Und warum können das nur wir? So, und das ist sozusagen die Vorarbeit, die von Unternehmensebene runterkommt bis zu Produktebene, die auch auf Produktebene wiederholt werden muss und sagen, was kann denn unser Produkt, was andere nicht können? Warum ist es denn anders? Ne? Warum ist Miro anders als Mural? Oder ist es dasselbe? Wenn es dasselbe ist, warum gibt es zwei Firmen? Was soll das? Und so, ne? So, und jetzt wird es richtig spannend, ne? Der eine Prozess ist, Menschen müssen das wissen und miteinander kommunizieren und Dinge ausrichten und dafür sorgen, dass Teams zusammen in diese Richtung unserer Unterscheidung arbeiten. Ne? Wir bauen nichts, was uns nicht unterscheidet. Sorgt dafür. Und die einzige Filterung, die wir jetzt noch diesen Teams geben müssen, ist, baut nichts, was uns nicht unterscheidet. Das hier sind die Aspekte, die uns wichtig sind. Und jetzt wird es richtig spannend. Ne? Jetzt ist es nämlich so, dass unsere lieben AI-Mitarbeiter, ne, die Coding-Agents und meine Produktmanagement-Agents und so weiter und so fort, die müssen dasselbe Wissen haben. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, dieses Wissen, diese Entscheidung, diese Choice-Cascade, wie wir uns unterscheiden, Dinge, die wir tun, Dinge, die wir nicht tun, Dinge, die uns auszeichnen, runterzuschreiben und zu Wahrheiten zu machen in einem System. Und das ist Kontext. Ne? Das ist Kontext, den wir als Menschen haben. Manchmal streiten wir uns drüber, manchmal ist der nicht gleich verteilt und so. Das ist schlecht, das wissen wir. Wenn das bei AI-Systemen, KI-Systemen nicht gleich verteilt ist, ist es der Horror, dann brauchst du die KI gar nicht anschmeißen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, diese Wahrheiten, diese Entscheidungen in Infrastruktur zu übersetzen, die geteilt wird, damit alle Teams sie benutzen. Weil was sonst passiert ist, Designer hat eine Wahrheit, schreibt in seine AI, generiert ein Designsystem, das irgendwie seiner Wahrheit folgt. Produktmanager hat eine andere Wahrheit, passt lustigerweise nicht zum Designsystem. LLM guckt sich beides an, sagt, oh, was ist denn hier los? Egal, ich mache irgendwas. Das scheint nicht so wichtig zu sein. Coder kriegen eine ganz andere Wahrheit von, wie wir uns unterscheiden, weil der Engineering Manager da nicht so genau zugehört und das irgendwie anders runterschreibt, in MD-Files und so, ne, wo wir sowas niederschreiben. Ja, jetzt bauen die Coding Agents halt irgendwas, was sozusagen dieser verwässerten Variante von dem Engineering Manager entspricht. Und nichts passt mehr zusammen. Der Kunde guckt drauf und sagt, das sieht ja aus wie vier Firmen und nicht wie eine. So der Klassiker, das haben wir unter Menschen auch, ne? Aber jetzt hast du diese hochgezüchtete, wahnsinnige Produktionsmaschine im Hintergrund, die du mit falschen, inkohärenten Informationen versorgst. Das heißt, alles, was du an menschlichem Chaos vorher hattest, hast du jetzt auf Drogen. Mhm. Nochmal schneller, auf Speed, ne? Diese ganze Maschine, die dir so viel Nutzen bringen könnte, ist jetzt so fehlgesteuert, wie 20 Entwickler fehlgesteuert sein würden statt einem. Und deswegen ist so wichtig, dass wir diese Entscheidungen zur Wahrheit machen und in die Infrastruktur überbringen und Modelle haben, wie wir das als Infrastruktur teilen. Und das schlimme Wort kommt jetzt gleich. Das bedeutet sowas wie, dass wir als Produktmanager und wahrscheinlich fast alle im Unternehmen sowas wie Git können müssen. Weil das ist das, wie wir heute in Files Wahrheiten verteilen können in Infrastruktur. Wir committen was in diese Repositories und sagen, holla, das ist, wonach wir handeln. Das ist, wonach es geht. Und wie gesagt, das Verrückte ist, dass das eigentlich schon ein menschlicher Prozess ist. Und das, was ich immer sage, ist, und das, was wir für Zusammenarbeit, glaube ich, verstehen müssen, wir müssen so ein bisschen die Metapher haben zwischen meinem Zimmer und dem Wohnzimmer. Ne? In meinem Zimmer kann ich machen, was ich will. Egal. Ne? Und ich brauche diesen Freiraum, auf Gedanken zu kommen, Ideen zu kommen, die auszuprobieren und so. Ne? Safe to fail und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo ich zu einer Erkenntnis komme und sage, lieber Tim, wir müssen zusammen an einem Produkt arbeiten, das Folgendes macht, weil hier ist die Herleitung und 20.000 Kundeninterviews und so. Aber das sind die Wahrheiten, an die wir uns jetzt halten wollen. Ne? Selbst wenn die nicht stimmen. Aber das nehmen wir im Moment mal als Wahrheit an. Und ich möchte, Tim, dass du dich auch danach richtest, dann werde ich die Verantwortung haben, dir diese Wahrheit mitzuteilen, so blöd das klingt, ne? Und zu testen, ob du die Wahrheit hinreichend verstanden hast. Ne? Und das können wir nur in einem Gespräch machen. Hallo Tim, ne? Wie siehst du das? Was würdest du jetzt machen? Und so. Und dann machen wir so ein Briefing, Backbriefing und wissen, dass das funktioniert. Und das ist sozusagen ein menschliches Commit jetzt, das wir machen. Und das ist genau, was die
AI. Du meintest, das passiert dann im Wohnzimmer, nicht in deinem eigenen Zimmer, wenn wir bei der WG-Metapher bleiben.
Genau, das ist der Übergang ins Wohnzimmer. Sozusagen, wenn ich will, dass du dasselbe, dich an dasselbe hältst wie ich, dann passiert das im Wohnzimmer und das ist der Übergang von meinem Playroom in das Wohnzimmer und dafür brauchen wir Regeln. Und auf der Code-Ebene oder jetzt in der Infrastruktur-Ebene, wenn das jetzt Wahrheit für uns beide wird, ist das ein Commit auf einer Git-Ebene, so blöd das klingt. Und das hat aber den menschlichen Prozess im Vordergrund. Wir einigen uns drauf und das heißt, wir machen jetzt ein PR. Ne? Also du übernimmst meine Wahrheit, ich checke es ein in Git, du sagst genau, das kommt in unser gemeinsames Repository, jetzt halten wir uns alle dran. Mega cool eigentlich, Softwareentwickler mal da seit Hunderten, seit 20 Jahren oder so, ne? Und jetzt stellen wir fest, dass dieses Infrastrukturspiel für uns total wichtig wird, weil wir sonst keine geteilten Ansichten, Wahrheiten haben, die wir automatisiert verwenden können. Sondern es klingt jetzt alles unheimlich abstrakt und komisch.
Darf ich nochmal die Analogie stressen? Das heißt, mal auf Kinderzimmer bezogen, liebe Kids, ihr könnt Chaos haben in euren Zimmern, wie ihr wollt, und ich in meinem Arbeitszimmer, aber in der Küche, im Wohnzimmer und im Bad gelten gewisse Regeln, für die wichtig sind für ein gemeinsames Zusammenleben. Und die definieren wir hier, und das wäre sozusagen der Pull-Request zu sagen, das ist die gemeinsame Wahrheit, was jeder in seinem, auf seinem Branch quasi treibt, kannst du machen, was du willst. Ja.
Genau. Und sag, warum ist das für uns wichtig? Ich gebe ein ganz, ganz banales Beispiel. Ne? Also es könnte sein, dass wir eine Skill teilen in Cloud Code, die uns Kundeninterviews analysiert nach gewissen Kriterien. Und wenn man das gut macht, dann kommen ja sehr gute Ergebnisse raus. Und wenn das entsprechend runterbricht und erst Interview für Interview und dann einen Synthesizer oben rüber schickt, der die Erkenntnisse nach gewissen Kriterien zusammenfasst und so, und der nicht einfach one-shot und sagt, ich gucke mir mal alle Interviews an, mal gucken, was da rauskommt, sondern wenn man das sehr, sehr strukturiert macht, kriegt man sehr, sehr gute Ergebnisse. Anyways, ich habe jetzt also einen sehr guten Analysanten von Interviews gebaut und ich möchte, dass Tim den auch verwendet oder Tim sagt, der ist ja cool, kann ich den denn auch haben? Tada, das ist nichts anderes als der Übergang ins Wohnzimmer, ne? Oh, wir benutzen jetzt alle dieselben Tools, um Interviews zu analysieren. Dieselbe Skill. Das ist eine geteilte Skill. Die kommt in ein Repository, die benutzen wir alle. Jetzt könnte, das ist passiert, Pull Request ist da, das Ding ist im Repository. Das klingt jetzt alles super träge, aber jetzt kommt der Moment, wo Tim kreativ wird und der guckt sich meinen Skill an, den ich gebaut habe und sagt, haha, der Markus, ne, was der macht, das mache ich schon zum Frühstück. Ich habe ja noch viel bessere Ideen, wie wir noch bessere Ergebnisse aus den Interviews rauskriegen. Ich puffer da mal noch ein paar Ebenen rauf. Und jetzt könntest du zu mir kommen und sagen, weißt du was, Markus, ne, cooler Skill, aber ein bisschen Anfänger. Ich habe einen viel besseren. Ich habe ihn verbessert. Was du jetzt machen würdest, ist eben, hey, wollen wir nicht meinen in Zukunft verwenden? Und ich gucke mir den an. Du schickst ins Repository, wir machen Pull Request, wir sagen, yes, ab jetzt ist Tim Skill im Repository. Und so kann diese gemeinsamen Wahrheiten, die gemeinsamen Skills tatsächlich, die wir haben, immer besser werden im Teamzusammenspiel. Das ist das Coole sozusagen. Ne? Und jetzt sind sozusagen meine Interviewergebnisse nicht mehr weit weg von deinen, weil wir denselben Skill benutzen. Wir benutzen jetzt dieselbe Methodologie, um Interviews auszunutzen. Wie cool ist das denn? Ja, und das sind so Chancen, die wir erstmal auf so einer infrastrukturellen Ebene jetzt haben, was ja vorher super schwer war. Ne? Also du kennst das besser als ich. Ne? Du bist da viel mehr hands-on bei solchen Sachen noch. Der Streit um ein Roadmap-Format und wie wir die generieren aus irgendwelchen Daten und ist es das Format oder jenes Format? Horror. So, jetzt können wir uns Roadmaps generieren lassen von den Rohdaten, die wir haben und streiten uns einmal ums Format und dann wird das für alle im selben Format generiert. Punkt, fertig, aus. Ne? Wir müssen es gar nicht mehr diskutieren. So.
Du bist ja gerade schon sehr tief drin, letztlich in der Frage, wie diese AI-Logiken sich dann auch auf unsere PM-Prozesse auswirken. Und ich würde jetzt gerne zum Ende schon nochmal gerne ein bisschen tiefer reingehen, wie du das gerade vermittelst. Also ich habe eben schon mal gesagt, du hast jetzt so einen 4-Wochen-Kohortenkurs, also ein kohortenbasiertes Lernen, das du anbietest, werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Sozusagen, wie PM vernünftig AI unterstützt funktioniert, so würde ich es übersetzen. Wie fliegst du das an? Was kriegt man da? Was lernt man da? Oder anders gesagt, was glaubst du, was wir alle als PMs oder was viele von uns PMs lernen sollten und wie hast du es deshalb aufgesetzt? Ja.
Genau, also zuerst mal, das Hauptprinzip ist, dass wir in diesem Kurs einfach nur PM-Arbeit machen, relativ praktische PM-Arbeit. Ne? Wir gucken uns Fallbeispiele an und bearbeiten die, aber eben AI-augmented. Das heißt, wir bauen uns immer den idealen Prozess dazu, wie AI in Cloud Code konkret in dem Fall uns schon unterstützen kann. Und das durchläuft so eine gewisse didaktische Reihe sozusagen. Die erste Woche ist relativ simpel. Wir bauen so ein Standardsystem von mir auf, wo 20 Kundeninterviews analysiert werden, wie ich es eben beschrieben habe. Dabei lernen wir ein paar Sachen, nämlich, es gibt eine gewisse Struktur. Ich baue Kontext auf. Wer bin ich als Unternehmen? Was sind Dinge, die wir tun? Was sind Dinge, die wir nicht tun? Wo wir eben drüber geredet haben. Es gibt eine Strategie, bevor wir Interviews analysieren. weil wir später auswerten müssen, ne, stecken in den Interviews irgendwas drin, was unserer Strategie hilft oder nicht? Oder ist das für uns gerade irrelevant und so? Und dann gibt es so das Verzeichnis mit dem Input, ne? Ein Verzeichnis mit dem Input. So, da lerne ich Struktur, ne? Ah, das funktioniert alles, wenn ich so eine Struktur aufbaue. Das heißt, Input kommt dahin, Kontext kommt dahin, die Skripte, die ich baue, kommen woanders hin, der Output landet woanders und so, ne? Und jetzt das zweite Learning in diesem Prozess ist, wie gehe ich denn vor, wenn ich sowas selber bauen wollen würde? Ich muss mir Gedanken machen, was ich überhaupt erreichen will, ne? Also welcher Arbeitsschritt, den ich automatisiere, hilft mir denn in meinem Leben? Interviews analysieren, cool. Jetzt muss ich mir überlegen, um das der KI beizubringen, wie sieht eine gute Interviewanalyse aus? Das heißt, ich muss jetzt sagen, wie sieht das Enddokument aus? So der Amerikaner sagt, ich muss beschreiben können, how does good look like? Wenn ich das nicht kann, wird die AI nichts Gutes generieren. Das heißt, ich muss ein Format und Bedingungen an dieses Format, Qualitätsbedingungen vorgeben. Ansonsten macht die Slop und dann ist jeder Vorwurf gerechtfertigt. So, Schritt 1 also, was brauche ich? Wie sieht das Ding aus? Dritter Schritt ist, wie würde ich das denn machen als Mensch? Wie würde ich denn eine gute Interviewanalyse machen? Das hatte ich eben beschrieben. Das muss ich jetzt genau den Agenten beibringen. Mach Folgendes. Analysiere Interview für Interview. Achte auf folgende Dinge. Sentimentanalyse. Was sind emotionale Highlights und Lowlights? Was sind Dinge, die die Leute äußern? Was sind Probleme, die du dahinter vermutest? Was sind Needs, die du dahinter vermutest? Woran erkennst du das? Nimm die Zitate mit und so weiter. Du siehst schon, was sich jetzt pro Interviewanalyse aufbaut. Jetzt machst du das pro Interview, lieber Agent, und danach möchte ich, dass ein weiterer Agent darüber geht. Das, by the way, kannst du sogar parallelisieren und so weiter und so. Dann sind ja auch Kontext getrennt voneinander und machen keinen Kontext-Spillover zwischen den Interviews und so, relativ wichtig. Jetzt baust du einen Agenten drüber, der über all diese Analysen rübergeht und gemeinsame Pattern sucht und dies und das. Und jetzt kannst du wieder Kriterien mitgeben, nach denen der suchen soll und so.
Also ich darf zwischenfragen, man lernt auch diese Agenten aufzubauen.
Absolut. Ne? Und du lernst das sogar so aufzubauen, auf eine relativ magische Art und Weise, dass du mit diesem Claude Code sprichst und dann funktionieren diese Agenten sozusagen. Ne? Und genau, das ist jetzt die erste Woche, ne, in der wir einfach nur lernen, einfach mal so ein System ranzuschmeißen. Da liefere ich ein fertiges System. Du läufst da einmal durch, auch so einen Step-by-Step-Modus in Claude Code dann, ne? der dich durch alle Assets da durchführt und alle Prozessschritte. Und dann am Ende kommt die Schlussfrage, was daran war doof, was hättest du besser gemacht als Markus und mach das doch mal und geh mal hier an diese Agenten ran und ändere die so, wie es dir passt. Ne? Also gib mal ein anderes Ausgabeformat vor und guck dir an, wie einfach das funktioniert. Und was ich so ausführlich beschreibe, ist deswegen wichtig, weil du so eine Interaktionsebene lernen musst, bei der die Agenten auf dich hören. Ne? Du kannst nicht in die Skripte reingehen und Details ändern, du musst wirklich sagen, bei der Interviewanalyse möchte ich, dass Abschnitt bla wegfällt, ein anderer Abschnitt dazukommt, dass bei der Sentimentanalyse mehr auf Folgendes geachtet wird. Und das musst du beschreiben, dann werden die Skripte geändert, aber du änderst nicht selbst die Skripte. Du lässt Claude die Codes, die Skripte entsprechend ändern. Und das sozusagen so ein Vertrauen lernen, analog zu dem, was die Entwickler lernen müssen, dass sie den Code nicht mehr angucken. So dürfen wir die Skripte nicht mehr angucken. Weil wir sonst immer in Teufelsküche kommen, ne? Wenn wir diese Interaktionsebene mit den LLMs vermischen und sagen, ach, da gehe ich mal auf diese Skriptebene, sind wir komplett verloren, werden auf eine Detailebene runtergezogen, wo wir keine Kompetenz mehr haben und wirklich Slop passiert. Das heißt, wir müssen immer auf unserer Kompetenzebene mit den Dingern reden, weil über der Kompetenzgrenze der Quatsch anfängt mit den Dingern. Okay, lange Rede, kurz Sinn, das ist Woche 1. Ne? So, und jetzt müssen die Leute noch mehr Vertrauen lernen, nämlich die müssen jetzt sehen, wie weit wir das treiben können, ne? Weil das ist sozusagen das Neue, was du jetzt mit Context Engineering hinkriegen kannst, wie präzise diese Viecher arbeiten können, ist absurd zum Teil, ne? Und zum Teil nicht zu ertragen, dass sie so gute Ergebnisse bringen. Und deswegen habe ich für die zweite Woche ein System gebaut, das eine Business Case Analyse macht, eine ganz krasse, ne? Da rödeln Agenten eine Stunde lang rum oder eineinhalb Stunden lang rum. Du gibst ein Business-Problem ein mit einer Lösungsrichtung, mit ein bisschen Kontext und das rödelt eineinhalb Stunden rum und kommt mit einer Analyse raus von ein paar 30 Seiten. Nach zig Debattenrunden, die diese Agenten sich um die Ohren schlagen und so, ne, und du guckst da rein, du kannst es nicht fassen, wie gut die Analyse ist und wie gut die Zahlen sind. Und du kannst dann auch die Zwischenschritte sehen, wo ein relativ sportlicher Agent sagt, na, damit machen wir 1 Million im ersten Jahr. Und der andere sagt, aber unser Addressable Market ist so und so groß nur und wie viele Leute haben überhaupt die Infrastruktur? Und dann wird diese Million plötzlich auf 80.000 Euro runtergeregelt. Dann geht es wieder auf 120.000 hoch und dann finden die irgendwann so eine ausgehandelte Mitte bei, keine Ahnung, 150.000 Euro und so. Du kannst diesen Prozess verfolgen, siehst das Endresultat und sagst, wie geht das? Und kurz nur zur Motivation, ich habe das deswegen gebaut, weil einer der ersten Kursteilnehmer war jemand, der in Kleinserienproduktion von Kühlfahrzeugen arbeitet. Und er hat gesagt, ich habe so krasse Stakeholder über mir und technisch, ich kann da keinen Slop drin ertragen. Ich muss hier mit Ergebnissen rauskommen aus dem Kurs, die in meinem Umfeld tragen. Und ich sage, okay, jetzt muss ich so ein Monster bauen, dass das alles super präzise macht. Das rödelt halt eine Stunde rum und ist mega runtergebrochen und so. Und der gute Mann kam nach kurzer Krankheit, kam er zurück in den Kurs, hat sich diesen Kram angeguckt, hat rumgerödelt. Ich war hypernervös, ob das jetzt für ihn klappt. Und er kam halt nach ein paar Stunden zurück und hat gesagt, es ist absurd. Was das Ding über meine Lieferketten weiß, über alle ISO-Normen, die ich erfüllen muss, über alle Lebensmittelnormen, die ich erfüllen muss, alle Constraints, alle technischen Interfaces. Und bei mir ist es schwierig, weil ich muss Software auf Hardware printen und so weiter und so fort. Das ist ein fucking complicated Business. Und alles hat das Ding richtig gemacht. Ich kann mit diesen Reports, die ich hier rauskriege, zu meinen Chefs und zu meinen Entwicklern gehen. Und so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich baue so ein komplexes Monster mit dieser Präzision, damit die Leute sehen, wo man es hintreiben kann und wie sie solche Systeme bauen können und was dazu die Aufgabe und die Disziplin ist, die man hat. Ne? Dieses ganz krasse Runterbrechen, den richtigen Kontext im richtigen Moment zuführen. Das ist sozusagen in der Lernreise der nächste Schritt. Wow, das können die Dinge abgefahren. Was mache ich jetzt damit? Ne? Und jetzt geht es dann wieder ein bisschen runter. In der dritten Woche lernen wir nur, was sind denn Agenten versus Skills versus so ein einfaches Markdown-Skript und so weiter und so fort. Was sind Wege, wie ich Claude Code steuern kann? Überraschung, Telegram funktioniert nicht so gut, andere Interfaces funktionieren gut, dass ich das von unterwegs steuern kann und so. Das heißt, da gehen wir ins relativ einfache Bauen jetzt nochmal, wirklich relativ toolspezifisch. Woche 4 ist dann, dass wir den Spec-Eval-Rhythmus, den ich vorhin erwähnt habe, tief einstudieren und ganz viele Use-Cases dazu machen, wo wir Spezifikation, Evaluation, Prototyp bauen, verfeinern, testen lassen, tatsächlich Testsoftware dazu erstellen lassen, die den eigenen Prototypen testet, dass wir sicher gehen können, dass das erstellte Ding grob macht, was wir sagen und so. Ne? Und das eben auch als Handover zu den Entwicklern üben. Normalerweise habe ich da immer aufgehört, bis ich festgestellt habe, dass Leute jetzt an dieser Stufe alles können, die Systeme so bauen können, wie sie brauchen, inklusive ne, Roadmap generieren, der ganze Kram und so. Immer mit Human in the Loop. Ne? Die Diskussion ist ja Human out of the Loop, ist komplett langweilig, braucht man nicht und so. Aber jetzt gehen die immer aus dem Kurs raus und sagen, oh, großes Problem jetzt, weil jetzt kann ich das alles. Was mache ich denn bei meiner Arbeit jetzt? Weil die meisten anderen können das ja nicht. Was ich kann, wie kann ich denn mit denen arbeiten? Jetzt kommen all die Themen, die wir eben besprochen haben, mit Git und so weiter rein. Das heißt, letzte Woche ist, wir bauen ein Gesamtsystem und lernen, wie können wir Skills teilen mit Teilnehmern, wie können wir Kontext teilen untereinander, dass wir unsere Umgebung zeigen können, wie cool das ist, was wir können und wie uns das weiterbringen kann und wie das Team jetzt mit uns mitmachen kann. So dass die wollen, in meiner Umgebung sozusagen in meinem Speed und in meiner Art und Weise mitarbeiten können und dass ich so ein bisschen Education machen kann in meiner Umgebung, wie das funktionieren könnte.
Also erstmal vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Wir reden über 4 Wochen, aber nicht 4 Wochen Fulltime, auch wenn das jetzt vielleicht so klang, als wenn man jetzt 4 Wochen mit dir 7x24 zusammen ist. Was für ein Zeitinvest muss ich mitbringen? Du hast, glaube ich, 2 Calls pro Woche, plus es gibt noch Content.
Genau.
Der
Content kommt immer Montagmorgens, dass ich ihn am Anfang der Woche habe. Also, ne, da liefere ich so ein System, dass man sich von GitHub tatsächlich runterlädt, bei sich installiert, damit experimentiert, einmal durchrollert und so weiter und so fort. Und sich damit beschäftigen ist wahrscheinlich so eine halbe bis eine Stunde wird man dafür brauchen, dass alles zu machen und zu verstehen und zu reflektieren und für sich selbst die Reflexionsfragen, die ja mit eingebaut sind, zu machen und so ein bisschen Freiraum zu lernen. Dann haben wir 2 Calls pro Woche.
Aber es geht einmal. Ja noch.
Ja. Das ist, wie gesagt, in super kleine Häppchen, wirklich in so einem Kurs, der innerhalb von Claude Code auch läuft, wo ich so, begriffen, weitermachen, nächste Stufe, so, das läuft in Claude Code ab. Genau, das ist so die Feinarbeit, die man selber machen muss, je nachdem, wie kompliziert das Leben ist oder nicht, investieren Leute dann beliebig viel oder wenig Zeit in noch mehr zu experimentieren oder so. Das ist natürlich jedem anheimgestellt. Die anderen Checkpoints, die wir haben in Interaktionen, sind jeweils mittwochs und freitags um 9 Uhr, 1,5 Stunden. Mittwoch ist, ich komme mit einem Programm und sage, was mir wichtig ist an dem Inhalt, den wir diese Woche gemacht haben. Versuche Leute noch auf ein paar Feinheiten hinzuweisen. Und danach ist sozusagen offene Fragestunde und Erfahrungsaustausch, was der Hauptwert ist, lustigerweise. Der Hauptwert ist, hier sind Leute aus ganz anderen Umgebungen mit ganz anderen Constraints, wie gesagt, Kühlketten, Kleinserienfertigung oder sowas, ne? Versus ich bin Einzelkämpfer in einer Agentur oder ich bin in einem Riesenkonzern und habe irgendwie 20 Produktmanager um mich rum, die sowas noch gar nicht machen wollen. So alles gibt es natürlich. Und der Austausch, wie ist meine Perspektive darauf, wie gehe ich jetzt mit den Sachen um, was wären Concerns, die ich hatte, wie würde ich das System jetzt anpassen, das ist unheimlich viel wert, weil du unheimlich viel Kontextwissen und wie kann ich das System anpassen in kurzer Zeit mitkriegst. Also diese Gedanken von anderen Leuten sind absolut wertvoll. Der zweite Call ist ein ähnliches Prinzip, nur dass ich gar nicht mehr so viel Input gebe. Jetzt hatten die Leute die Woche über Zeit, sich damit zu beschäftigen und kommen mit genügend Fragen, Hinweisen, Beobachtungen aus ihrer Welt und teilen das am Freitag und diskutieren miteinander, fragen mich, löchern mich und so. Und das nenne ich Office Hour, was da am Freitag passiert. Genau, alle Calls kann man verpassen und so, die werden aufgezeichnet und so. Also, und das ist total wichtig mitzunehmen bei diesen Kursen, also nicht nur bei meinem. Alle, die solche Blended Learning Kurse machen, macht euch frei davon. Die Kurse sind umso besser und schöner zu genießen, je mehr man sich frei macht davon, dass man jeden Call mitmachen muss. Tatsächlich ist es fast so hilfreich, die Calls einfach nur anzugucken. Es ist immer wichtig, dass eine kritische Masse von Leuten natürlich da ist, dass genug Fragen und Kontext entstehen. Meine Erfahrung selbst mit solchen Kursen als Konsument, aber auch als Trainer ist, dass ein Call hinterher angucken ist fast so gut wie dabei sein. Und das ist deswegen wichtig, weil es ist halt doch ein Commitment, so ein Kurs. Ne? Es ist ein relativ enges Raster, 2 Calls pro Woche, montags kommt der neue Kram. Man kann sich ja unheimlich versklavt vorkommen unter sowas. Sich die Freiheit zu nehmen, dass man eine Familie hat, dass man mit den Hunden gehen muss, dass man mal auf ein Paket warten muss, dass man mal zum Arzt muss, hilft viel mehr als sklavisch da zu sein, ihm alles wegzudrängen. Ne? Weil man verpasst nicht so viel, wenn man mal nicht da ist. Und das hilft viel mehr, das zu genießen und mit so einer gewissen Freiheit aufzunehmen, als sich da wo reinzuzwingen. Und deswegen wird der ganze Kurs auch immer so gemacht, dass es vollkommen egal ist, wenn man mal einen Termin verpasst oder sogar 2 oder mal eine Woche in Urlaub ist. Es gab noch niemanden, der nicht wieder reinkam und nicht direkt gut weiter mitmachen konnte und so. Und wie gesagt, das meine ich jetzt nicht nur für meinen Kurs. Das ist so ein Prinzip, das man im Kopf haben sollte.
Ja, danke. Das war tatsächlich natürlich auch sofort was, wo ich habe selber schon gecheckt hier, könnte ich teilnehmen. Oh, an dem Mittwoch kann ich nicht, direkt am 1. Und ja, und das Ganze ist, wie du sagst, zeitliches Investment ist auch noch überschaubar oder steuerbar und auch finanzielles Investment liegt bei, ich glaube, 1.000 Euro netto. Roundabout
ja,
oder
genau,
knapp 1.000
Euro netto. Ja.
Plus man muss eben so eine Cloud-Code-Lizenz, so eine $20-Lizenz haben, weil man ja auch damit arbeiten soll mit dem Zeugs. Alles unter academy.überproduct.de verlinken wir auch nochmal. Und so, dass man das auch nochmal ein bisschen nachlesen kann, was da genau hintersteckt. Was hast du gesagt? Montag, 18. Mai, ne?
Montag, 18. Mai geht die nächste Kohorte los. Genau. Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass man da weich reinfällt. Also ich bringe immer in der Woche vorher, bringe schon so einen nullten Content, dass man sich das System schon mal locker installieren kann, wenn man will und so. Und man fällt da super weich rein. Dann gibt es einen Kennenlern-Call und so. Es ist wirklich, also mit Liebe und Herzblut gemacht für eine super, super coole Lern-Experience. Das ist der Punkt, ne?
Ja. Jetzt ad hoc nach Veröffentlichung könnte man noch einsteigen oder ansonsten, wann wäre dann die nächste Runde?
Tatsächlich kommt die nächste Runde erst wieder im Herbst, dann wahrscheinlich sozusagen ganz anders, ne, von den Techniken, weil das Zeug sich ja alles so schnell entwickelt und wir nehmen das auch immer in jede Woche die Neuerungen mit rein, weil einfach im Sommer sich sowas nicht verkauft, weil die Leute super Panik haben, dass sie wirklich dann die Hälfte wegen ihrem Urlaub verpassen. Also jetzt.
Ja, ja. Okay, also dann besser jetzt sofort mitmachen.
18. Mai oder wieder eben nach den Sommerferien eben, genau.
Ja. Markus, vielen Dank. Nicht nur für den Einblick jetzt zu dem Kurs, sondern eben vor allem zum Austausch zu Theory of Constraints around AI, was sich für PM so alles verändert. Das war wieder sehr spannend.
Ja, mich hat es total gefreut, Tim. Also zum einen natürlich, dass du mir die Bühnen nochmal gibst, aber ich fand das Gespräch auch super spannend, weil Ja, genau. Du hast es halt auf einer sehr, sehr guten Ebene mitgenommen, dass da auch nochmal neue Gedanken mit reinkamen, neue Aspekte. Das hat mich total gefreut.
Ja, und zum Abschluss haben wir immer so, was ist dein finaler Tipp in der aktuellen Lage? Was solltest du als Produktmensch tun oder im Produktmanagement so rum tun im Kontext von AI? Ich glaube zu wissen, was du sagst, nämlich ich erinnere mich an deinen Talk in Darmstadt, aber ich führe das gerne selber nochmal aus.
Ja, also ich sage es ein bisschen anders, als du es erwartest, aber die Punchline kommt trotzdem am Ende. Kent Beck hat vor ein paar Jahren gesagt, dass er festgestellt hat, schon vor 3 Jahren, dass 90% seiner Skills, also Kent Beck ist dieser Megaprogrammierer, von dem man sagt, oh, nicht mal Kent Beck schreibt jeden Tag Kent Beck Code und so, ne? Der hat gesagt, dass 90% seiner Skills im Wert auf null gefallen sind und 10% seiner Skills sich dagegen im Wert vertausendfacht haben. Und was ich daraus mache, ist, dass es die gesellschaftliche, die Unternehmens- und die private Aufgabe von jedem von uns ist, rauszufinden, was die 90% sind, die keinen Wert mehr haben, und was die 10% sind, die ihren Wert vertausendfachen. Das Problem ist, dass das war eben eine relativ intellektuelle Ableitung. Dafür gibt es aber überhaupt kein intellektuelles, sondern ein sehr, sehr taktisches Mittel, das hinzukriegen, nämlich, und das ist die Punchline, das schafft man nur, indem man sich damit beschäftigt und rumfummelt. Relativ ziellos rumfummelt. Einfach die Tools, die es im Moment benutzt. Wir sind in einer Phase, wo dieser wilde Westen da ist, wo sich noch nichts geklärt hat, wo wir Jevons Paradox, dass sozusagen wir jetzt eine Innovation haben, die alles billiger und absurd schneller macht, da ist, aber wir den Wert noch nicht gefunden haben. Dieses wertschaffende System, wie beim Internet, ne, das die Technologie geht jetzt in den Browser, nicht mehr auf den Computer und so. Und deswegen können wir plötzlich Internet machen und Internethandel. Das ist noch nicht da. Wir suchen das alle. Und deswegen kann auch niemand Rezepten folgen. Deswegen sind die Bücher nicht geschrieben. Deswegen gibt es auf Konferenzen noch keine Best Practices und den ganzen Kram. Als Gesellschaft müssen wir das alle gerade neu rausfinden. Was sind diese 10%, die uns ausmachen, die unseren Wertbeitrag zu Produktmanagement, zu Unternehmen und so weiter ausmachen? Und das können wir verrückterweise nur ganz trivial mit dem Rumfummeln. Und deswegen ist das mein ultimativer Tipp, vollkommen unintellektuell, mit einer Menge Spaß an diesem Kram rumfummeln und machen.
Ja, ich habe Gänsehaut, weil es ist so, so treffend, und du hast das, ja, du hast das auch letztens nochmal so schön geframed, und da passt das so gut zu, wie hast du das gesagt, schon 4, 5 Mal in deinem Leben haben dir Leute gesagt, Markus, das, was du da gerade machst und so, das hat keine Zukunft etc. Und wie sagst du das immer?
Ja, und also, genau, also das Thema ist halt so polarisierend, und die Ergebnisse, die ich und andere haben, sind halt so erschreckend gut. Und das ist halt so weit weg von diesen Vorwürfen, die es gibt, und von diesem ganzen wertkonservativen Zeug, dass das alles halluziniert und so. Und man kann das so machen, dass man in der Praxis davon fast nicht betroffen ist, dass dieses Zeug halluziniert, in unserer Wissensarbeit. Und das ist erschreckend, weil das halt das Testament ist von diesen 90%, die ihren Wert verloren haben, ne? Und immer, wenn mir sowas in meinem Leben passiert ist, so ein Watershed-Moment wie Internet damals, als wir als kleine Trottel von der Uni diese erste Suchmaschine in Deutschland gebaut haben, als Mobile kam und wir zum Beispiel bei eBay dafür gesorgt haben, dass es keine Trennung mehr zwischen Produktmanagern und Entwicklern gibt, weil das sozusagen in dieser Speed, die es plötzlich gab, keinen Sinn gemacht hat, weil auch in dem Moment Produktmanager so technisch werden mussten, solange nicht klar war, wie das funktioniert. Immer in den Momenten, wenn ich drüber rede, was ich mache, kommen Leute zu mir. Oder auch hier, was du vorhin gesagt hast, Portfolio-Kanban. Als ich damit angefangen habe, Leute standen auf im Saal, als ich das erste Mal drüber rede, das ist kein Kanban, das ist alles Bullshit. Und so ein Kollege kam und wollte sich angucken, was wir für Erfolge mit Portfolio-Kanban bei eBay haben. Und da hat mich geschimpft, hat gesagt, das ist gar nicht möglich, dass das so funktioniert und dass du das machst. Ne? Obwohl er sich selbst bei mir eingeladen hat. Und das waren immer die Durchbruchsmomente in meinem Leben. Die haben mich nicht reich gemacht, aber es war immer ein Moment, wo irgendwas kulminiert, was im Umbruch ist. Und die Belohnung ist immer, wenn man früh dabei ist, versteht man es hinterher sehr, sehr tief. Und wenn man sich aber in diesen Pionierzeiten rausgehalten hat mit Fummeln, dann ist man hinterher jemand, der hinterher trottet und das nicht in der Tiefe versteht. Da kann man es nachvollziehen und so, aber es ist was anderes, als wenn man im Umbruch dabei war und den aktiv gestaltet hat. Und da kann ich nur jeden, das muss nicht jeder machen. Ich verstehe, dass man ein Leben hat, aber wenn ich Hardcore-Produktmanagement machen will und das mein Leben ist, dann muss ich mich damit beschäftigen. Ne, und egal, welche wirtschaftlichen Krisen kommen, ob OpenAIs sterben oder Anthropics und wie sie alle heißen, diese Technik geht nicht weg. Der Footprint ist da Und wie ich es früher mal gesagt habe, ne, die Wirtschaft wird uns nicht ignorieren, auch wenn wir die ignorieren. Ne? Diese Technik wird ganz viel wegblasen. Und da müssen wir keine Angst haben vor. Die Jobs gehen nicht weg, das sehen wir schon, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Die Jobs gehen nicht weg dadurch so einfach, zumindest nicht mittelfristig. Lasst euch drauf ein und je besser ihr es könnt, umso besser könnt ihr euch damit auseinandersetzen, es benutzen. Und sogar wenn ihr die Technologie doof findet, ihr könnt sie ja nur bekämpfen, wenn ihr sie versteht. Selbst wenn ich die loswerden will, die Technologie, muss ich sie ja benutzen können. Deswegen, wenn man irgendwie bestehen will in den nächsten Jahren, guckt euch diesen Kram an und habt Spaß dabei. Und dann, danach könnt ihr euch immer noch ein Bild machen. Wir haben alle dieselben gesellschaftlichen Concerns und wir haben alle so Probleme mit, was das für Ressourcen bedeutet. Das ist alles klar. Aber die Augen zumachen und es doof finden, ist halt kein konstruktiver Weg, damit umzugehen. Und die Verantwortung haben wir halt, glaube ich, alle als erwachsene Menschen. Auch, so blöd das klingt, wenn wir an unsere Kinder denken und so. Also im Moment haben wir relativ viel Hebel drauf, welche Welt wir gestalten mit diesem ganzen Zeug. Und das ist irgendwie eine Verantwortung, die wir halt haben, wenn da irgendjemand nachkommt.
Markus, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ich guck hier auf die... auf die laufende Zeit und sehe, dass ich, also das ist, glaube ich, die 325. Folge, wenn sie rauskommt. Und ich würde sagen, es gab nur zwei oder drei Folgen, bei denen wir unser Prinzip, eines unserer Prinzipe der Länge von maximal so 40, 45 Minuten deutlich überschritten haben. Und ich habe mir jetzt eben gerade die Freiheit genommen, während der Aufnahme dieses Prinzip heute zu sprengen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich schon mal dieses Prinzip in der Aufnahme mit dir gesprochen.
Ich wollte es gerade sagen, ich war schon mal schuld.
Nein, nicht schuld, weil ich die Hypothese des Werts dieser Folge eben hier habe, dass ich glaube, dass sich das an der Stelle gelohnt hat, länger zu sprechen. Ob das so ist oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Gebt uns gerne, sei es unter unserem Blogpost als Kommentar auf unserer Website oder beim entsprechenden LinkedIn Post. Gebt uns gerne da einen Kommentar. Könnt auch gerne sagen, das war zu lang, das war doof oder das stimmt alles gar nicht. Schreibt auch, was ihr an Ansichten von Markus nicht teilt oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und ansonsten, wir packen natürlich in die Shownotes und in den Blogpost auch die Kontaktdaten von Markus rein. Ansonsten findet man dich über dein LinkedIn-Profil sehr gut oder eben über Product, also vorne Deutsch, hinten Englisch, über Product. Und schaut euch gerne mal dieses kohortenbasierte Lernen an, was Markus eben ausführlich vorgestellt hat. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Austausch. Ich freue mich aufs nächste persönliche Treffen. Markus, alles Gute.
Ja, Mensch, Tim, vielen Dank. Das war so ein schönes Gespräch. Wirklich. Dankeschön.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.